Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, haben Sie noch das Lied im Ohr? So jemand spricht, ich liebe Gott und hasse doch seine Brüder, der treibt mit Gottes Wahrheit Spott und reißt sie ganz danieder. Dieses Lied von Christian Fürchte Gott Gellert aus dem 18. Jahrhundert greift den ersten Johannesbrief auf, und zwar genau die Textstelle, die wir zuvor gehört haben. Und es beschreibt gut die Problematik unseres Predigttextes, der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Es geht hierbei nicht nur um die Frage, wie gehe ich mit Reichtum um, sondern auch um das Doppelgebot der Liebe, Gottes Liebe und Nächstenliebe. Aber hören wir zuerst auf die Worte aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 16, Verse 19 bis 31. Ich verwende die neue Luther-Übersetzung. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb und auch er wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann. Und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Liebe Gemeinde, diese Geschichte verstört viele Christen. Sie zeichnet sich durch eine gewisse Schroffheit, ja, Unerbittlichkeit aus. Und es passt nicht zum Bild eines liebevollen, duldsamen Jesus. Eine fromme alte Dame hat mir gegenüber einmal geäußert: Diese Geschichte kann nicht von Jesus sein. Sie passt nicht zu ihm. Ich möchte aufzeigen, dass sie sehr wohl zu Jesus passt. Aber der Reihe nach. In der Antike gab es zahlreiche Berichte von Reisen in das Jenseits. So gibt es in der reichhaltigen Literatur aus Ägypten den Bericht über einen zum Gott aufgestiegenen Sohn von Menschen, der seine Eltern die Orte des Jenseits zeigt, einen Ort der Freuden und einen Ort der Qualen. Und auch in der griechischen Sagenwelt haben solche Reisen einen Platz. So besucht Odysseus den Hades, das Totenreich, und trifft dort den alten Kampfkameraden aus dem Trojanischen Krieg, Achilles. Der Hades war jedoch in der griechischen Überlieferung eher ein Ort der Ferne und Einsamkeit, ein düsterer Ort ohne Bezug zu Menschen und Göttern. Und in der Tat, im griechischsprachigen Original des Evangeliums steht hier Hades. Wir lernen daraus, diese Gleichniserzählung soll nicht dazu dienen, Vorstellungen vom Jenseits auszumalen. Sie soll vielmehr den noch Lebenden einen Spiegel vorhalten. Erkenne dich selbst und schaue, wo dein Platz in dieser Geschichte ist. Daher betrachten wir zuerst den reichen Mann. Er kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden, wie es im Text heißt. Mehr wird nicht ausgesagt. Wie der Mann zu seinem Reichtum kam, ist unbekannt. Nur, dass er alles hatte, was zur damaligen Zeit einen hohen Status ausmachte. Purpur beispielsweise war den Senatoren und hohen Beamten des Römischen Reiches vorbehalten. Und seine Lebensweise ist die, über die in der Yellow Press von Reichen und Schönen berichtet wird. Und die vielen Konsumenten der einschlägigen Internetportale als erstrebenswert erscheint. Es fällt auf, dass der Reichtum als solcher im Gleichnis nicht kritisiert wird. Also nicht der Umstand, dass jemand reich ist, steht im Vordergrund, sondern der Umgang mit diesem Reichtum. Und das, was man selber mit diesem Reichtum anfängt und wie man ihn verwendet. Der Gegenpol wird durch den armen Lazarus dargestellt. Er bietet ein Bild des Jammers. Er lag vor seiner Tür, konnte sich also nur mühsam bewegen und er war voll von Geschwüren. Das heißt nicht nur, dass er große Qualen litt, wie damals Hiob auf seinem Tiefpunkt, sondern dass er im kultischen Sinne auch unrein war. Und um noch etwas draufzusetzen, es kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Tiefer kann man nicht sinken. Lazarus war am Ende angelangt. Dass er sich von den Essensresten vom Tisch des reichen Mannes ernähren wollte, ist nur noch ein Detail in der Beschreibung des Jammers. Aber auch hier, wie Lazarus in diese verzweifelte Situation gekommen ist, ob durch eigenes Verschulden oder weil er in diesem Milieu aufwuchs, ist offenbar unerheblich. Davon wird nichts berichtet. Es kommt also vor allem auf den Kontrast an zwischen dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Nach dem Tod finden sich beide in getrennten Welten wieder. Lazarus in Abrahams Schoß und der reiche Mann im Hades, wo er offenkundig Qualen erleidet. Und eines ist wohl die größte Qual. Er kann mit ansehen, was die Alternative gewesen wäre. Also, wie es Lazarus ergeht. Es gibt zwar, wie es Abraham deutlich macht, keine Brücke zwischen den beiden Welten, aber wohl eine Kommunikation. Hier darf ich kurz abschweifen. Wie manche von Ihnen wissen, habe ich oft muslimische Länder besucht, vor allem die Türkei. Und dort findet man vor prominenten Moscheen Stände mit Traktatliteratur. Und die ähnelt frappierend der entsprechenden Literatur evangelikaler Fundamentalisten. Nur, dass es keine Kirchtürme, sondern mit Narette abgebildet werden. Und in diesen Schriften findet sich oft eine Schilderung, dass die Seligen im Jenseits sich an den Höllenqualen der Verdammten ergötzen. Für mich eine schauerliche Vorstellung. Aber die Kluft zwischen den beiden Welten der Zukunft ist nicht überbrückbar. So kann Abraham nicht den Lazarus schicken, um die Zunge des ehemals reichen Mannes zu kühlen. Und auch die Bitte des Lazarus, die noch lebenden Brüder warnen soll, wird abgelehnt. Der Tod hat eine Trennung geschaffen, die unumkehrbar ist, die nicht aufgehoben werden kann. Und da bietet es sich an, sich einmal die Adressaten anzuschauen. Denn immer, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt und vor allem, wenn Lukas davon berichtet, spricht er nicht ins Blaue, sondern er hat eine Zielgruppe. Und die ist hier klar benannt. So lesen wir wenige Verse vor unserem Text in den Versen 14 und 15. Das alles aber hörten die Pharisäer, die am Geld hingen, und sie spotteten über ihn. Und er sagte zu ihnen: Ihr pflegt euch selbst vor den Menschen als gerecht darzustellen, Gott aber kennt eure Herzen. Und diese hatten davor einige sehr bekannte Gleichnisse mit angehört. So die Geschichte vom verlorenen Sohn und die vom ungetreuen Verwalter. Aber diese Pharisäer fühlten sich nicht angesprochen. Sie wollten Jesus sogar verhöhnen. Und so hielt Jesus ihnen einen Spiegel vor. Denn nichts anderes ist ein Gleichnis. Es ist die Aufforderung: Vergleiche. Die Denkleistung liegt also beim Hörer. Ob die Pharisäer dies aufgegriffen haben, ist zweifelhaft. Wir aber, Sie und ich, können dies tun. Und so verstehen wir auch die etwas rätselhafteren Sätze dieses Textes. Denn die Argumentation von Abraham bewegt sich streng auf dem Boden des Alten Testaments, also der Schriften, die die Pharisäer studiert haben und in denen sie sich auskennen. Und in der Tat, das Wesentliche zum menschlichen Verhalten ist dort zu finden. Das Doppelgebot der Liebe, also Gottes Liebe und Nächstenliebe, steht schon in den Büchern Mose. Und der Prophet Micha drückt es deutlich aus. Er hat dir kundgetan, Mensch, was der Herr von dir fordert: nichts anderes als Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen. Wenn man diese Worte aus der Schrift beherzigt und befolgt, weiß man, was man zu tun hat. Es ist schon alles gesagt. So verstehen wir den Hinweis des Abraham in Vers 29: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Wer sich an die Gebote hält, hätte schon gewusst, was zu tun ist. Und Lazarus hätte nicht vor der Tür des reichen Mannes liegen müssen. Schließlich hat schon Jesaja geboten: Brich dem Hungrigen dein Brot. Übrigens die Bach-Kantate zum heutigen Sonntag. Liebe Gemeinde, Jesus hält den Pharisäern den Spiegel vor. Sie können darin erkennen, dass sie mit ihrer Selbstgerechtigkeit Gottes Geboten nicht gerecht werden. Sie hätten aber aus dem streng nach den ihren eigenen Regeln formulierten folgenden Argumentation Jesu ihren Denkfehler einsehen müssen und ihr Verhalten ändern. Wir sehen also, der scheinbar so unerbittliche Jesus folgt nur den Denkstrukturen seiner Gegner und widerlegt sie somit mit ihren eigenen Argumenten. Noch ein kleiner Hinweis: Der Name Lazarus bedeutet ungefähr Gott hilft. Also fast dieselbe Wortbedeutung wie der Name Jesus. Das ist sicherlich kein Zufall. Auch er ist hinabgestiegen in das Reich der Toten und am dritten Tage wieder auferstanden, wie wir soeben im Glaubensbekenntnis gebetet haben. Halten wir uns an Jesus und an seine Botschaft und klammern uns nicht an irgendwelche Formalien oder spitzfindige Vorschriften. Folgen wir Jesus auf seinem Wege nach, so gut wir es eben vermögen. Was uns dazu fehlt, wird Jesus in seiner Güte und Barmherzigkeit ausgleichen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.